70 tote Menschen, die nicht hätten müssen sterben. Der Fall vom Herzchirurg Francesco Maisano am Unispital Zürich ist der grösste Medizinskandal, den die Schweiz je erlebt hat. Bis der Fall ans Licht kam, hat es einiges gebraucht. Am Anfang war es eher so wie bei vielen Skandalen in der Schweiz. Nur nicht gesprengt, nur nicht übertrieben und sind die Medien an allem schuld. Es hat einen Whistleblower gebraucht, um die Missstände ans Licht zu bringen. Ein Whistleblower, den man zuerst nicht ernst genommen hat. Auch das typisch. Warum eigentlich? Warum tut sich die Schweiz so schwer, Skandale von dieser Grössenordnung angemessen zu behandeln? Ist das vielleicht ein Produkt von unserer Konsenskultur? Das besprechen wir heute, in allergrößtem Konsens natürlich, im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mit bei heute sind Raffaella Birrer und Mario Stäuble in Zürich und Larissa Rhein in Bern. Ich heiße Philipp Loser heute zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Larissa, schön, bist du auch wieder mal da. Was hast du so gemacht in der Zwischenzeit?
Du nicht viel, gell? 4 Monate lang Cappuccino getrunken und in der Sonne gesessen und so. Nein, weniger geschlafen als auch schon habe ich. Und der Cappuccino, wenn es mal einen gegeben hat, war auch meistens kalt gewesen, wenn ich zwischen Stillen und Wickeln mal dazu gekommen bin, zu meinen Trinken. Aber ja, es war trotzdem sehr schön gewesen.
Tough life. Sag, hast du ein paar Mal gedacht, wo du uns gehört hast, ich nehme mir schwer an, dass du uns immer gehört hast, da hätte ich jetzt auch gerne mitgeschwätzt.
Ja klar, bei fast jeder Erfolg habe ich das gedacht, dass ich gerne meinen Senf dazugegeben hätte. Besonders natürlich, wenn der Fabian wieder von seinen Lehr- und Wanderjahren angefangen hat. aber dann habe ich dann einfach meinem Sohn daheim erzählt, wo ich jetzt reingerätscht wäre. Und wo ich ganz im Sinne von dem Konsens, den du erwähnt hast, absolut einer Meinung bin mit euch. Und ich kann noch sagen, ihr kennt jetzt, glaube ich, eure Stimme so gut, dass ihr problemlos mal könntet babysitten.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Sehr schön. Einmal schön, bist du wieder da, Larissa. Gut, wir gehen zum Daily Business. Wir reden heute über den Fall Maisano. Das ist der Herzchirurg, der am Unispital Zürich geschafft hat.
Die Ergebnisse sind erschütternd. Auch vernichtend. Und machen uns sehr betroffen. Die fachlich-medizinischen Unzulänglichkeiten ist die eine Seite. Das Führungsversagen auf allen Ebenen innerhalb des Universitätsspitals eklatant und nicht akzeptabel.
Kann mir jemand vielleicht schnell Kurzfassung geben. Was wird ihm genau vorgeworfen? Was ist der Fall, Maisano?
Letzte Woche, also das ist die jüngste Volte in einem jahrelang schwelenden Skandal, ist das Ergebnis von einer Administrativuntersuchung herausgekommen. Und die Untersuchung ist vom früheren Bundesrichter Niklas Oberholzer geleitet worden. Und ich muss also sagen, als ich die das erste Mal gesehen habe, bin ich ziemlich schockiert gewesen. Die Schonungslosigkeit, mit der dort Verfehlungen angesprochen worden sind, die klare Benennung von der Verantwortlichkeiten auch, das habe ich sehr schockierend und überraschend gefunden. Ich habe es nachher ja geschrieben in einem Kommentar. Jeden einzelnen von diesen Befunden für sich habe ich eigentlich erschütternd gefunden. Am krassesten sicher die statistisch ausgewiesene Übersterblichkeit, die es gegeben hat. Das hast du angesprochen am Anfang, Philipp. 70 Tote mehr, als eigentlich statistisch zu erwarten gewesen wäre in dieser Herzchirurgie. Und besonders bitter ist, dass das bedeutet, dass die Patienten, wenn sie in einem anderen Spital gelegen wären und operiert worden wären, dass sie dort wahrscheinlich überlebt hätten. Und das, obwohl das Unispital ja als ganz besonders renommiert gilt in der Schweiz und mit die besten Chirurgen hat, die die ganze Schweiz oder der ganze Medizinplatz Schweiz echt zu bieten hat. Und dann gibt es zahlreiche weitere Verfehlungen, die genannt werden. Ich versuche, mich möglichst kurz zu fassen. Etwas, was sicher auch gravierend ist, sind die, ja, man muss es als Experiment bezeichnen, Patientenexperiment, das es dort gegeben hat. weil gezielt neuartige Implantate getestet worden sind an diesen Patienten und die haben dann häufig nicht funktioniert. Das ist nachher aber auch nicht ausgewiesen worden. Also es hat in vielen Fällen nachher Komplikationen gegeben, wo es zusätzliche Operationen gebraucht hat nachher dann. Und erwiesenermassen wäre es den Patienten mehr geholfen gewesen, wenn sie einfach mit herkömmlicher Methodik operiert worden wären. Und dann steht der Vorwurf im Raum, dass der Maisano finanziell profitiert hat von dem Einsatz von diesen Implantaten. Er hatte Aktienbeteiligungen gehabt, teilweise. Und zusätzlich haben ihm die fachlichen Qualifikationen gefehlt, um so eine Klinik von dieser Grösse zu führen. Also auch das. Also jeder Vorwurf für sich eigentlich wirklich sehr gravierend. Und dann hat es noch ein Systemversagen gegeben. Also, dass eigentlich auch die Aufsicht und Kontrolle innerhalb vom Spital zuallererst, aber dann auch politisch nicht funktioniert hat. Also, dass man dort einfach hat können wirken in einer Kultur vom Wegschauen, ohne dass das wirklich Konsequenzen gegeben hat. Es hat auch kein Qualitätsmanagement gegeben und schon gar keine Fehlerkultur, die irgendwie nennenswert gewesen wäre. Und so ist da insgesamt ein inakzeptables Verhalten eigentlich von den damaligen Verantwortlichen zusammengekommen. Und die Patienten sind ganz klar zu Schaden gekommen, anders als vorher immer betont worden ist.
Was ich noch ergänzen kann, also der Zeitraum, wo der Francesco Maisano Klinikdirektor war, das war 2016 bis 2020. Das ist vielleicht für unsere späteren Diskussionen wichtig. Und schon bei der Ernennung, das ist einer der Kritikpunkte, den ich am meisten gestaunt habe. Die Ernennung ist schon völlig verunglückt gewesen. Man hat ihn, man schreibt, überhastet reintun. Der hat keine Erfahrung gehabt im Leiten von einer Klinik von dieser Grösse. Also das, was er mitgebracht hat, hat schon nicht so richtig aufs Anforderungsprofil von der Stelle gepasst. Und das ist dann nachher auch noch weitergegangen. Also die Führung von der Klinik selber, das ist anspruchsvoll, eine Herzchirurgie-Klinik zu führen. Das hat der Mann nicht gut gemacht. Er war auch oft abwesend gewesen, wegen seiner zahlreichen Nebenbeschäftigungen. Im Bericht heisst es, er sei ein Drittel von der Zeit gar nicht rum gewesen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also nebst der zentralen Qualität der Operationen gibt es rundum noch so weitere Schichten von Sachen, die schiefgegangen sind.
Und warum genau sind die 70 Leute mehr gestorben?
Ja, man weiß das noch nicht im Detail. Das wird jetzt auch von der Staatsanwaltschaft in gewissen Fällen noch genauer untersucht. Aber was man weiß, ist einfach, dass er so ein neues Produkt, das Cardioband, hat das geheissen, eingesetzt hat. Also so ein Ring, wo undichte Herzklappen sollte schliessen. Und das hat sich recht schnell herausgestellt, glaube auch schon in Versuch mit dir am Anfang, dass das nicht gut funktioniert, das ganze Prinzip. Und der Maisano hat es aber dann trotzdem eingesetzt und immer wieder eben auch bei Patientinnen und Patienten, die mit einer herkömmlichen Herzoperation eigentlich besser dran gewesen wären. Das hat eigentlich jetzt die Untersuchung gezeigt.
Das sind 13 Fälle. Also in 13 Fällen hat der Maisano verschiedene sogenannte Devices mitentwickelt und bei 13 Fällen hat man die eingesetzt dann. Und jetzt die Untersucher sind zum Schluss gekommen, dass dann eigentlich gescheiter eine konventionelle in Anführungsstrichen Herzoperation angesagt gewesen wäre, die dann bessere Ergebnisse gezeigt hätte.
Und was ihr jetzt so eher technisch, also operativ genannt habt, hat aber auch so kulturelle Komponente gehabt. Nämlich in dieser Führungskultur, die er dort etabliert hat, hat er sehr stark auch befördert, dass sich die Operateure, also andere Ärzte, eigentlich überschätzt haben. Also sie haben Operationen durchgeführt, wo sie eigentlich überfordert gewesen sind damit. Und wenn sich so eine Kultur einmal etabliert, dass eigentlich das Renommee und die Innovation und der internationale Ruf, den dann so eine Klinik kann geniessen kann, dass das wichtiger ist als das Patientenwohl, dann ist klar, dass das Ergebnis nachher dann wirklich zu unnötigen operativen Eingriffen oder falschen operativen Eingriffen führt und in der Konsequenz auch zu Toten.
Das Ganze mindestens 4 Jahre lang andauert, so lange war er Chef von dieser Herzklinik. Hat man das nicht alles viel früher noch herausfinden können?
Doch, man hat schon relativ früh in sogenannten Vergleichsscores Ausschläge gesehen. Also die Kliniken werden miteinander verglichen. Und das kann man sehen, wie viele Operationen gehen gut, wie viel gehen schlecht und so. Und aufgrund von dem hat man schon einiges vor der ersten Berichterstattung, die im Mai 2020 war bei uns, gesehen, dass da etwas auffällig ist. Und es hat dann auch schon eine erste Untersuchung gegeben. Also spätestens dann ist aufgefallen, dass irgendetwas in dieser Klinik nicht so läuft, wie das es sollte. Und eine der absolut entscheidenden Fragen war dann, Patientengefährdung ja oder nein. Und dort war es so quasi, man hat vor dieser roten Linie aufgehört und hat gesagt, man hat keine Anzeichen dafür, dass Patienten gefördert worden seien. Sondern es sind dann so Sachen wie Einträge, Operationsreports und so. Das ist am Anfang so ein bisschen an Vorwurf gestanden. Aber man hätte eigentlich dann schon gesehen können, dass da noch viel mehr dahinter steckt.
Also die ersten Hinweise auf eine erhöhte Mortalität hat es schon 2017 gegeben. Der Maisano hat die Klinik seit 2016 geleitet, also schon relativ bald. Und dann hat es auch schon erste Untersuchungen gegeben. Also es hat dann irgendwie die Spitaldirektion hat schon mal so ein Audit aufgeleistet, wo dann schon zu gewissen problematischen Ergebnissen gekommen ist, aber nicht so, dass man nachher gefunden hat, jetzt muss man handeln. Und nachher auch der Spitalrat, das ist ja eigentlich so etwas wie der Verwaltungsrat, kann man sagen. Also die Spitaldirektion ist die Operativführung und der Spitalrat ist die strategische Leitung. Und das ist auch übrigens ein Teil des Problems, dass die so ein bisschen verworrene Kompetenzen hatten. Auch dort gab es Hinweise zu einer erhöhten Mortalität. Und der Spitalrat ist dem aber damals nie nachgegangen. Also heute sagt er, er sei zu spät über alles informiert worden. Aber die ersten Hinweise, die dort eingegangen sind, sind nachher nicht überprüft worden. Und was ich an dieser abwendenreichen Aneinanderreihung von Verfehlungen schon eine der krasseren finde, ist, dass man dann schon mal versucht hat, ich glaube 2019 oder so, den Maisano abzusetzen. Und dann hat sich der Maisano dagegen gesperrt und hat gefunden, nein, das möchte ich nicht. Und dann hat man ihn trotzdem in Amt und Würde gelassen. Also, dass es eigentlich möglich ist, dass ein Klinikdirektor, der findet, hey, das stimmt alles nicht, auf was ihr euch da bezieht, die Zahlen und so weiter, dass es dann noch möglich ist, dass der im Prinzip selber entscheidet, aber ich bleibe jetzt hier.
Und dann haben ja unsere Kollegen vom Recherchedesk, also Katrin Boss, der Roland Kamp und der Uli Zielmann, haben ja eine Recherche publiziert, eben im Jahr 2020. Und sie haben dort auch mit einem Whistleblower geredet, der anonym auftreten ist damals. Inzwischen ist sein Name bekannt. Er heisst André Plass, ist ein leitender Arzt gsi damals noch im Unispital. Und der hat eben intern auch schon gewarnt, dass vieles schief läuft und ist aber mit dem auch hat auf Granit gebissen und nachher hat das eben öffentlich anonym auch gemacht. Und dann hat aber auch der Unispital so ein bisschen, ja, gefunden, den Tag übertreibt oder irgendwie, es ist dann damals sogar irgendwie von einer Hetzjagd gedreht gewesen gegen den Maison oder gegen das Unispital. Ja, also es ist so ein bisschen klassisches Shoot the Messenger gewesen, glaube ich.
Was man auch muss sagen, der Whistleblower hat früher schon das entscheidende Kriterium Patientengefährdung. Das hat er früher ins Spiel gebracht. Also der hat schon gesagt, früher, wir sind eine dieser roten Linie. Und das ist eigentlich ein Alarmzeichen, das sehr schwerwiegend ist, wenn ein leitender Arzt kommt mit so etwas. Man kann dann auch noch darüber diskutieren. Der Meister war auch eine spezielle Figur gewesen, oder? Und war auch umstritten gewesen intern. Aber am Schluss hat er Fakten gebracht. Und die Fakten sind undeniable, die kann man nicht angreifen. Und das allein hätte eigentlich schon müssen lange dazu müssen, um grössere Fragezeichen aufwerfen oder grössere Untersuchungen in Gang setzen.
Aber das ist ja genau das Problem nachher, was Larissa vorher gesagt hat, Shoot the Messenger. Also die Nachrichten, die er überbracht hat, die Fakten, die sind derart unangenehm und unglaublich gewesen, dass man lieber versucht hat, ihn mundtot zu machen. Und es haben sich dann auch schnell zwei Lager gebildet. Und das Maisano-Lager hat sehr aggressiv lobbyiert, auch in den Medien, also in der Politik und in den Medien. Und so hat man eigentlich eben den Messenger, den hat man dann eigentlich sehr schnell diskreditiert und gesagt, es handle sich da um einen internen Arbeitskonflikt. Er töge in diesem Teamgefüge nicht gut mit seinen Anschuldigungen. Er sei eine schwierige Person. Das ist ja auch ein Muster bei Whistleblower, dass man nachher versucht, die Person mit ihrer Persönlichkeit zu diskreditieren. Und so ist dann klar gewesen, dass dann über eine längere Zeit hinweg eigentlich das Narrativ in eine andere Richtung gelaufen ist.
Er hat den Job verloren, oder?
Er ist entlassen worden. Er ist entlassen worden, weil er für ein schlechtes Klima, also weil es nicht mehr möglich sei, so zusammenzuarbeiten im Unispital. Also im ersten Schritt hat man sich, oder die alle Leitungsgremien, haben sich ganz klar auf die Seite von Maisano gestellt.
Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, dass man als Whistleblower eigentlich mehr drunter kommt, als dass etwas Gutes passiert. Unter diesen Umständen hat man nicht wirklich Lust, irgendeinen Missstand anzuprangern, oder?
Ja, es gibt bekannte Beispiele in der Schweiz, unter anderem auch der Herr Quadruni und das Bündner Baukartell. Also er hat das ja ist dort als Whistleblower auftreten und hat auch stark darunter leiden müssen. Dann Miley und Dubes. Es gibt wirklich eigentlich x so Fälle. Und ich glaube, die zeigen immer im Einzelfall in der jeweiligen Branche Probleme, aber es gibt eben auch noch ein übergeordnetes Problem, dass Whistleblower in der Schweiz gesetzlich auch schlecht geschützt sind. Also sie haben zugunsten von der Arbeitgeberin haben sie halt eine Treue- und Geheimhaltungspflicht und sie können zwar davon entbunden werden, wenn es ein überwiegendes Interesse gibt, dass sie etwas offenlegen, was eigentlich intern ist. Aber die Interessenabwägung, das weiss man dann nie so genau im Vornherein, wie die wird ausfallen, oder? In welche Richtung dass es geht. Und das ist ein Rechtsrisiko, das man eingeht dann als Whistleblower. Und dann hat man tatsächlich wahrscheinlich in vielen Fällen nicht so Lust, zum, ja, seine eigene berufliche Existenz aufs Spiel zu setzen, um etwas öffentlich zu machen, wo nicht gut funktioniert.
Es ist sehr ein hoher Preis, den man persönlich dafür zahlt. Also das zeigen alle vergangenen Fälle. Mir ist in den letzten Tagen auch immer wieder der Fall von der Margrit Zopfi und der Esther Wieler in Sinn gekommen, vom Zürcher Sozialamt, wo sie haben intern auch missbräuchliche Sozialhilfebezüge bekannt gemacht. Und sie haben sich auch durch die Instanzen durchgekämpft. Also sie haben das zuerst intern versucht zu adressieren, sind dann an die Medien. Und das hat man ihnen nachher auch angelastet. Also sie sind dann fristlos entlassen worden. Und auch rechtlich, also bis vor Bundesgericht, hat man dann argumentiert, sie hätten zuerst nicht alle anderen Optionen ausgeschöpft. Also das ist das, wo Stand heute jetzt auch gesetzlich, weil das, was du jetzt angesprochen hast, wo Whistleblower eigentlich nicht geschützt sind. Also das Bundesgericht argumentiert immer, zuerst muss intern alles probiert worden sein, selbst wenn es dann stockt und langsam geht und selbst wenn Menschenleben dranhängen, muss intern alles am richtigen Ort deponiert werden. Und nachher müssen die zuständigen Aufsichtsorgane, Behörden müssen informiert werden und dann muss der Prozess abgewartet werden. Und erst dann, wenn auch dort überhaupt nichts geht, dann ist es legitim, um an die Öffentlichkeit zu gehen, also zum Beispiel an die Medien. Und das ist natürlich in den meisten Fällen nicht so gelaufen, weil die Whistleblower haben gefunden, das Tempo ist viel zu langsam. Mhm. Man schlammt intern oder eben man wird sogar intern schon diskreditiert. Man kommt nachher in ein ganz schwieriges Arbeitsumfeld und darum haben sie in der Regel eigentlich früher den Gang an die Öffentlichkeit gewählt. Und es zeigt sich ja auch in all diesen Fällen, dass das öffentliche Interesse total gegen ist und dass es angezeigt war, ein hohes Tempo an den Tag zu legen und nicht einfach zu warten, bis all die Kontrollorgane und die Untersuchungskommissionen da gewirkt haben.
Es zeigt sich auch, dass es eigentlich generell wenig missbräuchliche Whistleblower-Fälle gibt. Oder? Der Verdacht ist ja, dass man die Kaskade ausnutzen muss. Ist so, ja, da gibt es dann Leute, die das missbrauchen und quasi anfangen umschwärzen und so. Aber man unterschätzt halt, was es für eine Hürde ist, die man überschreiten muss, dass man überhaupt sich getraut, gegen Ufe nur schon mal einen Missstand zu melden, weil am Schluss landest du ja doch so oder so bei der obersten Führungsebene von einer Organisation. Weil wenn die muss handeln, dann ist das entweder der CEO oder der Verwaltungsrat jetzt im privatwirtschaftlichen Umfeld. Und wenn dort dann nicht so reagiert wird, wie man sich so hofft, dann ist man sowieso früher oder später in der Schusslinie. Und das tut schon mal die Schwelle recht aufsetzen, dass man sich überhaupt wehren kann. Und wenn du nachher in so einer Kaskade drin bist, wo mehrere Jahre gehen kann, sind wir realistisch, bis all das ausgeschöpft ist und bis da die alle mal entschieden haben und so, dann ist das einfach, also ich meine, dann überrascht es mich null, dass all die Leute am Schluss völlig am Ende sind, psychische Probleme haben und irgendwie ja, auch sehr ein negativer Anreiz gesetzt wird, Probleme zu melden.
Mhm. Und es ist ja nicht nur so, dass sie dann in aller Regel den aktuellen Job verlieren, sondern es wird für sie auch unglaublich schwierig, um einen neuen Job zu finden. Weil gerade wenn das Verfahren noch am Laufen ist, welcher Arbeitgeber will jemand, der quasi geheime innere Informationen gegen rausgetragen hat, welcher Arbeitgeber will so jemand einstellen? Also es bleibt dann auch, es hat auch der Blass jetzt gesagt, im Rückblick, es bleibt immer etwas Negatives hängen, auch wenn er jetzt rückblickend Recht bekommen hat.
Wie ist es mit ihm? Wie ist es mit dem anderen Platz, der die Missstände ans Licht gebracht hat? Kommt er seinen Job wieder rüber? Kommt er wieder Gutmachung rüber? Was passiert mit ihm?
Das ist jetzt alles offen. Da hat die neue Spital-CEO, also Unispital-CEO, hat in Aussicht gestellt, dass man sich jetzt mit dem befasst, ob es irgendeine Form von Wiedergutmachung soll geben für ihn. Es kommt halt einfach reichlich spät. Wobei ich glaube, es geht ja stark auch um seine Reputation. Und in der Öffentlichkeit wird das schon wahrgenommen, dass er eigentlich recht hat und dass er hartnäckig geblieben ist. Er hat sich ja jetzt auch als Unternehmer selbstständig gemacht. Also er beratet Patienten in so schwierigen Fällen. Und für das hat er natürlich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Oder? Also ihm hat es jetzt insofern beruflich nicht so stark geschadet, aber schon, dass er gar nicht mehr als Herzchirurg jetzt tätig sein oder bis jetzt das nicht mehr können.
Du hast vorhin gesagt, Raphael, dass die interne Aufsicht total verklungen war, dass das nicht funktionieren konnte an diesem Unispital. Wie ist denn politisch, was für ein Gremium hat das müssen merken? Gibt es da eine Aufsicht?
Ja, es gibt einen Spitalrat, das muss man sich vorstellen, wie so ein Verwaltungsrat für das Unispital. Der wird ernannt vom Regierungsrat im Kanton Zürich und der hätte in dem Fall müssen einschreiten. Und was ich halt noch interessant finde, ist, dass man da vielleicht schon mal kann so eine erste Parallele ziehen zu anderen so grossen Skandalen, und zwar zum CS-Fall. Oder? Dort ist der Verwaltungsrat auch untätig geblieben, obwohl es schon früher Hinweise gegeben hat, dass da sehr grosse Risiken eingegangen werden. Und im Fall vom Unispital jetzt sind die eben eingegangen worden im Sinn vom Prestige, vielleicht auch im Sinn davon, dass man sich intern oder dass man sich in der Konkurrenz, die es gibt zwischen den Spitälern im Bereich von der Herzchirurgie eben durchsetzt, dass man dort als das beste Spital gilt und so weiter. Und im Fall von der CS ist es auch natürlich im Sinn von einer Boni-Maximierung gewesen, davon, dass man sehr hohe Risiken eingegangen ist, weil man eben hat wollen, teilweise auch persönliche Gewinne machen. Und beim Herrn Maisano ist es ja auch so gewesen, dass er am Schluss wahrscheinlich profitiert hat vom Verkauf von diesen Guardiobänder. Also es ist einfach so eine Gemengelage, wo man eigentlich als Aufsicht hätte müssen einschreiten. Und jetzt der Spitalrat, da sitzen Leute drin, die sehr unterschiedliche Kompetenzen haben, irgendwie Ökonomen, Finanzspezialisten und so weiter. Jetzt nicht unbedingt Leute, die sich wahnsinnig gut auskennen mit dem Spitalwesen selber, aber im Grunde genommen wäre es ja einfach so, dass wenn ihnen ein erster Verdacht gemeldet wird, dass sie dann müssen eine sehr rigorose Untersuchung in Auftrag geben, wie das jetzt mit dem Herrn Oberholzer der Fall war, wo auch vom Bund jedes Mal geholt wird, wenn man irgendeine Untersuchung will vergeben. Aber das ist einfach damals nicht passiert. Es hat eine erste Untersuchung gegeben, aber die ist offenbar relativ oberflächlich geblieben, weil sie eben zentrale Sachen, der Mario hat es am Anfang schon gesagt, wie die Übersterblichkeit nicht untersucht hat.
Es gibt zwei weitere Aufsichtsgremien, der Regierungsrat und obendrauf dann noch das kantonale Parlament in Zürich, der Kantonsrat. Der übt die Oberaufsicht aus, heisst es wörtlich im Gesetz. Also es gibt weitere Instanzen, die eigentlich eingreifen müssten und wo dann irgendwann die Frage auch kommt, ja, wenn schlägt man den Alarm dort und sagt, so, jetzt schauen wir uns das genauer an. Interessanterweise ist ja dann passiert, auf Ebene Kantonsrat hat so eine Subkommission von einer von der thematischen Kommission hat so eine Aufsicht gemacht. Und die haben dann aber auch wieder nicht das Medizinische angeschaut, sondern die haben vor allem das Organisatorische angeschaut. Also wie werden die Leute berufen und wo gibt es da irgendwie... Also die haben noch so problematische Doppelrollen, weil... Die Ärzte sind gleichzeitig zum Teil auch Professoren an der Uni. Und das macht alles noch viel komplizierter. Aber man hat eigentlich auch in dieser Untersuchung, wie schon in der ersten vorher durch das Anwaltsbüro, am eigentlichen Problem oder am Kern der Sache vorbei untersucht und hat sekundäre Fragen geklärt. Und die primäre Frage, sind Patienten gefördert oder nicht, ist unbeantwortet geblieben. Und durch das hat auch weiterhin das Zwei-Lager-Ding weitergeführt werden und man konnte darüber diskutieren, ja, ist jetzt da quasi ein Doktor angeschwärzt worden oder nicht, statt dass man Klarheit darüber geschaffen hat, sind da Leute gestorben, die nicht hätten dürfen sterben.
Das heisst übersetzt, das ist auch ein politisches Versagen, der Fall Maisano, Raffaella.
Ja, es ist auch ein politisches Versagen, also das Versagen der Aufsichts- und Kontrollorgane, aber ich möchte schon ganz klar festhalten, zuallererst ist es ein Versagen innerhalb des Spitals. Also die Gremien, die ihr jetzt vorhin geschildert habt, da hat es auch eine gewisse Verantwortungsdiffusion gegeben. Es war teilweise nicht klar gewesen, wer ist für was zuständig, dass die Klinikdirektoren nicht direkt vom CEO ernannt worden sind und nicht haben können gesteuert werden vom CEO. Das ist ein ganz komisches Konstrukt, wenn man sich das sonst in der Privatwirtschaft vergleichsweise überlegt. Dann ist es wie klar, dass es dort einen Konflikt gibt, dass das schwierig ist. Und eben, dass sich so eine Kultur überhaupt herausbilden konnte, dass die Klinikdirektoren wie so kleine Königreiche haben und so eigenmächtig und mit sehr hohem Freiheitsgrad handeln, das hat sicher etwas mit der Kultur innerhalb des Spitals zu tun. Also ich habe das auch geschrieben in meinem Kommentar. Götter in Weiss, die sind über allem gestanden. Und das ist hochproblematisch. Also einfach, um das festzuhalten, dort ist wie die primäre Verantwortung. Und nachher haben die anderen das Zusammenspiel zwischen diesen Organen, das hat nachher überhaupt nicht funktioniert. Ist ja übrigens auch etwas, wo Nathalie Rickli nachher sehr stark angeprangert hat. Sie ist Gesundheitsdirektorin vom Kanton Zürich und sie ist Nachfolgerin von Thomas Heiniger, der damals im Amt war in dieser Zeit und ist dann am Schluss von dieser Amtszeit von Maisano auch noch ins Amt gekommen. Und sie hat von Anfang an kritisiert, dass namentlich der Spitalrat sie nicht rechtzeitig informiert hat und ihr nicht genug Updates gegeben hat und genug umfassende Informationen, dass sie sich selber hätte können ein Bild machen können. Und das hat dann zu Überwerfungen geführt. Also der Spitalratspräsident Martin Waser, der ist dann, ich glaube, 2021 oder so, wo sie nach kurzer Zeit, wo sie im Amt war, ist der dann zurückgetreten, weil sie sich so stark überworfen haben, dass das gar nicht mehr möglich gewesen wäre, zum Zusammenarbeiten. Also sie hat das dort dann adressiert, dass es eigentlich, ich finde das sehr einen zentralen Punkt, dass es sonst ja nur pro forma ist, wenn es so politische Aufsichtsorgane gibt, wenn man so fest daran hängt, dass die einem bitte die Informationen geben, oder? Das muss ja wie automatisierter sein und es müssen eben auch kritische Punkte auf den Tisch.
Ich glaube, also es ist schon auch ein Problem von der Spitalregulierung. Ist es ja so in der Schweiz, dass die Spitäler durchaus in einer Art Wettbewerb stehen zueinander, gerade auch mit den Privatspitälern. Und bei den Unispitälern, die müssen ja alle Fälle aufnehmen, die müssen sehr komplexe Fälle aufnehmen, die müssen sehr teure Fälle aufnehmen. Und wenn die dann eben mal so eine Klinik haben, die so ein Renommee hat und wo eben auch kann so grosse Herzoperationen durchführen kann, dann wollen die das, oder haben sie es auf jeden Fall in dem Fall unbedingt behalten und haben halt wahrscheinlich auch darum nicht wollen, Sachen nach außen geben. Oder das ist, grundsätzlich kann man ja sagen, Wettbewerb kann gut sein, auch im Gesundheitswesen. Vielleicht könnte es auch helfen, dass die Preise nicht ganz so explodieren. Aber in dem Fall führt es halt eben einerseits dazu, dass alle Spitäler irgendwie das Gefühl haben, sie müssen auch noch alle Geräte anschaffen, um sämtliche Behandlungen können anbieten. Das ist auch etwas, was man schon länger diskutiert als Problem im Gesundheitswesen. Und das andere ist eben so ein bisschen das Aufschaukeln, wer ist jetzt die beste Klinik für den und den Bereich, wo dann eben kann vielleicht dazu führen, dass eine ungesunde Fehlerkultur herrscht und dass man eben um jeden Preis will verhindern, dass irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit geraten, die diesen Ruf quasi beschmutzen könnten.
Was war denn entscheidend gewesen, dass dann irgendwann all diese Sachen trotzdem ans Licht gekommen sind?
Ich glaube, es war eine Kombination aus zwei Sachen. Das eine ist, dass einer der involvierten Chirurgen, der Paul Vogt, Herzchirurg, der dann übernommen hat, nachdem der Herr Maisano schon weg war, also sozusagen als Troubleshooter sozusagen, der ist selber dann in ein Gerichtsverfahren verwickelt worden, ist angeschuldigt worden und ist vor Gericht gestanden. Und vor Gericht hat er gesagt, er werde nicht schweigen zu den Toten und hat eigentlich so eine Art Brandrede gehalten im Gerichtssaal. Das ist dann wieder darüber berichtet worden und das ist wie nochmal ein Signal gewesen, oder? Mehrere Jahre nachdem eigentlich der Maisano schon weg war, hat man das nochmal aufgebracht und es ist wie so, es ist wie einfach nicht vorbeigegangen, was da passiert ist. Und nachher, ein paar Monate später, hat die neue Spitalführung, das ist wichtig, oder? Raphael hat vorhin erwähnt, der Spitalpräsident, also der Präsident vom Spitalrat, hat gewechselt. Der André Zemp, der neue Spitalratspräsident, in Kombination mit der neuen CEO, mit der Frau Jeneke, die sind angekackt und haben gesagt, also gut, jetzt klären wir das richtig auf. Und die haben eine Untersuchungskommission eingesetzt, wo auch Ärzte drin gewesen sind nachher, also wo auch Herzchirurgen drin gewesen sind. Und die haben die Todesfälle einzeln angeschaut und haben geschaut, was ist da genau passiert. Und am Schluss von dieser Untersuchung hat man sagen, so sieht es aus, das Bild. Und jetzt kann man quasi einen Strich drunter ziehen und sagen, was lernen wir daraus und wie geht es weiter?
Wie geht es denn weiter? Was hat dieser Fall für Konsequenzen auf den verschiedensten Ebenen?
Also wenn ich da gerade weitermache, ein grosser Komplex wird strafrechtlicher sein. Also die Frage, gibt es fahrlässige Tötung, gibt es sonstige Delikte, die begangen worden sind durch die damals involvierten Personen. Man hat jetzt die Fälle zum Teil weitergespielt an die Staatsanwaltschaft. Und die wird jetzt schauen, was ist noch nicht verjährt, wie sehen die Vorwürfe aus. Und dann kann es sein, dass am Schluss da Leute vor Gericht stehen. Das ist nicht sicher, aber es kann sein. Und dann politisch ist schon einiges gelaufen. Also im Spitalrat ist, glaube ich, inzwischen der ganze Spitalrat ausgewechselt. In so zwei Etappen sind eben der Herr Waser ist schon früher noch zurückgetreten und es sind jetzt im Rahmen von der letzten Berichterstattung und von dem Untersuchungsbericht sind auch nochmal drei Mitglieder gesagt, so, wir ziehen einen Strich drunter, wir gehen, wir wollen, dass eine Erneuerung möglich ist. Und dann hat es ganz viele Gesetzesanpassungen gegeben in der Zürcher Gesetzgebung, dass die komisch, wie Raffaella gesagt hat, verworrene Führungs- und Kontrollorganisation vereinfacht wird und klarer gemacht wird.
Gibt es etwas, was noch passieren müsste, was bis jetzt noch nie zur Debatte gestanden ist?
Also ich finde, etwas, was jetzt passieren sollte, ist, dass Leute, die Institutionen in diesem Land leiten, Verwaltungsratspräsidenten, Chefs von politischen Parteien, von mir aus auch Bundesräte, dass die Medienmitteilung lesen von dem Unispital. Die ist 5 Seiten lang und das ist Pflichtlektüre in meinen Augen. Weil da sieht man, was passiert, wenn etwas schief geht und man nicht richtig grabt. Dann modert es einfach weiter. Und irgendwann muss man richtig graben. Und am Schluss kann man die Verantwortung nicht delegieren, die gehört zur Oberstufe in die Organisation. Und man ist verpflichtet, sich mit dem auseinandersetzen, was passiert, wenn in der eigenen Organisation etwas nicht gut läuft. Dann muss man sich überlegen, wer muss das anschauen und wie muss man da graben. Und was für Qualifikationen braucht es, um dort richtig zu graben. Man kann nicht einfach ein paar Anwälte ansetzen, die dann können das Juristische anschauen können, so wie das da passiert ist. Man kann auch nicht ein paar unerfahrene Politiker losschicken, die keine Expertise haben in dem. Sondern man muss die Leute losschicken, die das Fachwissen haben. Und dann wird es sehr unangenehm, weil so eine Untersuchung loszuschicken, das gibt riesen Stress in der Organisation, es gibt Lampen und am Schluss wird es auch noch öffentlich. In vielen Fällen. Aber das gehört dazu, das gehört zu einer Kultur von der Transparenz und von der Ehrlichkeit gegenüber sich selber dazu. Und das Ganze ist jetzt wie so ein bisschen ein Schulbeispiel geworden in der Geschichte von der Schweizer Skandalaufarbeitung in Anführungsstrich. Und ich glaube, da kann man sehr viel daraus lernen für alle.
Ja, sehr guter Punkt, Mario. Ich finde, also ich gebe dir 100% recht. Ich finde auch, man kann, was Krisenkommunikation betrifft, sehr viel daraus lernen. Yep. Das habe ich wirklich sehr eindrücklich gefunden, die 5-seitige Medienmitteilung, die du jetzt erwähnt hast. Das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, so schonungslos benannt dort. Man hat gemerkt, man kann nichts mehr gewinnen, wenn man irgendwie verschleiert. Man kann nur noch gewinnen, wenn man ganz direkt adressiert, wo liegen die Verantwortlichkeiten. Aber vielleicht gleich noch 2-3 Ergänzungen zu dem, warum ich eben trotzdem ein bisschen zweifle, ob denn das, also ob das die Wirkung wirklich so entfaltet. Also ich finde nur schon auch bei diesen Strafanzeigen, die du jetzt gesagt hast, Mario, die richten sich ja gegen Unbekannt. Ich finde, dort hat man die Verantwortung potenziell doch auch schon genauer benennen können, weil im Bericht wird das so messerscharf aufgezeigt, wo das liegt. Also wieso benennt man das denn nicht dort auf dem strafrechtlichen Weg jetzt schon, also als Absender von dieser Anzeige. Und dann glaube ich schon, das führt jetzt vielleicht noch so ein bisschen einen Schritt weiter so in die politische Stimmung in der Schweiz. Ich glaube schon, dass es die Bevölkerung extrem hässig macht, wenn schon wieder so etwas passiert und wenn das nachher nicht unmittelbare Konsequenzen hat. Also du hast jetzt schon gesagt, eben in der Organisation, man hat schon viel geändert, es hat auch politisch eben, es hat so einen ganzen Massnahmenkatalog zum Beispiel gegeben, wo jetzt schon in der Umsetzung ist. Aber die Bevölkerung merkt doch einfach, und das ist zuletzt zum Beispiel bei der CS der Fall gewesen, beim Untergang von der CS, dass in all diesen Skandalen sich die Verantwortlichen, und das ist vielleicht so eine Parallele, die man ziehen kann, persönlich stark bereichert haben, also dass sie von ihren Funktionen finanziell stark profitiert haben. Und dass sie die sehr hohen Löhne und Entschädigungen, also da zum Beispiel der Chirurg oder die Spitalgremien, die politisch Verantwortlichen auch, Gesundheitsdirektion und so weiter, dass sie das Geld sehr gerne entgegengenommen haben. Und häufig ist ja, argumentiert man ja auch bei diesen sehr hohen Löhnen damit, dass es auch mit einer sehr hohen Verantwortung einhergeht, oder? Also, dass man, also klar, im Fall der Ärzte, dass man über Leben und Tod Verantwortung hat und so weiter. Aber wenn es dann zur konkreten Übernahme von Verantwortung kommt, dann steht irgendwie niemand bereit, dann ducken sich alle weg und also im Stil von das Geld nimmt man, aber die Verantwortung die schiebt man nachher ab. Und ich glaube schon, dass das in der Bevölkerung etwas macht, wenn sie das in der Wiederholung immer wieder das Verhaltensmuster erleben.
Ja, das Wiedersmuster ist ja auch, dass meistens das eben alles erst ans Licht kommt, wenn die Leute von sich aus gegangen sind. Oder, hat ja der grosse Rüstungsskandal gegeben, letztes Jahr eben mit den Kampfjets, die viel mehr kosten. Und dort war es halt auch so gewesen, diverse andere Probleme auch noch im VBS. Das ist erst ans Licht gekommen, wo dann die Alarm hergegangen ist, der Süssli, der Armeechef, wo diverse weitere Leute, die für das Projekt zuständig sind, schon bekannt gegeben, dass sie gehen. Und dann die Neuen, für die ist es natürlich dann auch einfacher zu sagen, ja, das ist jetzt ganz schlecht gegangen. Ich meine, auch im Unispital, wenn die so eine lange Medienmitteilung publiziert hat, wo sie gesagt hat, wir selber sind verantwortlich, wir sind schuld, wäre es nochmal ein bisschen etwas anderes. Ich finde es schon einfacher, um das zu machen, wenn man kann sagen, ja, die vorherige Führung hat halt viel falsch gemacht. Und das ist auch wieder ein Teil von dem Abschieben von Verantwortung. Oder? Das ist einfach viel einfacher, zum zu sagen, ja, das sind eben die gewesen und das kann jetzt schon nicht mehr passieren, weil wir machen das alles jetzt ganz anders, uns ist Transparenz wichtig und so weiter. Und das ist schon ein Mechanismus, der in sehr vielen von diesen Fällen spielt, finde ich.
Es ist ja auch sehr interessant gewesen, um zu sehen, wer das geredet hat und wer das geschwiegen hat. Also die Medien haben ja auch eben damals Verantwortliche, wie zum Beispiel der Martin Waser oder so, kontaktiert. Und er hat dann geltend gemacht, er möchte dem eigentlich nichts mehr dazufügen und er sei jetzt in den Ferien. Also das haben wir ja bei uns im Zürich-Ressort gemacht. Und das ist halt schon schwierig, oder, dass man das Gefühl hat, eben die Leute erklären sich wortreich, wenn es darum geht, dass sie in einem guten Licht dastehen, wenn es eine positive Situation ist. Aber sobald dann Schwierigkeiten kommen, eben, dann ducken sich alle weg.
Wenn wir jetzt noch kurz den Blick ein bisschen weiten, kann man sagen, dass der Skandal um Maisano Ähnlichkeit hat mit anderen Skandalen, die die Schweiz erlebt hat in den letzten Jahren? CS, hast du schon gesagt, Larissa, Swiss vielleicht, Fischer-Skandal. Gibt es so Gemeinsamkeiten?
Ja, bei den Swissair kann man glaube ich sagen, dort ist ja ein sehr ein aggressiver Expansionskurs verfolgt worden, eben immer noch mehr und noch mehr wollen und niemand hat die Verantwortlichen gestoppt. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Parallele, dass man beim Spital eben auch immer noch mehr hat wollen von denen verkaufen oder immer noch einen besseren Ruf wollen haben. Dann auch das Abschieben von Verantwortung, glaube ich, kann man bei beiden sehen. Also damals der Gorti hat gesagt, im Nachhinein die Politik sei verantwortlich gewesen für den Untergang oder das Grounding von der Swissair. Es hätte eben keine Bundesgarantie gegeben und das sei eigentlich das Problem gewesen. Das heisst eigentlich, die Politiker seien verantwortlich und nicht er selber, oder? Obwohl auch eine Untersuchung gezeigt hat, dass bei der Bundesbehörde eigentlich keine Verantwortung liegt. Aber das Abschieben von Verantwortung immer an die anderen, das sieht man einfach in sehr vielen von diesen Fällen. Und ich würde auch sagen, so ein bisschen ein Aussitzen, oder, von so Skandalen, das sieht man auch in sehr vielen Fällen. Also, jetzt hat ja auch der Maisano, ist jetzt zwar weg, aber erstens operiert er weiterhin einfach in Italien. Und zweitens hat er sehr lange können weitermachen, obwohl eben erste so Vorwürfe schon früher bekannt gewesen sind. Und so Leute, die Sachen aussitzen, das hat man zum Beispiel auch im Bundesrat immer wieder gesehen. Also, der Alain Berset ist auch so ein schönes Beispiel für das. Der hat ja diverse private Skandale gehabt in seinen letzten Jahren im Amt. Also, wir erinnern uns an Flügerei in französischen Luftsperrzonen, Liebeleien im Schwarzwald. eben auch die Corona-Leaks, die auch noch passiert sind. Also, und das hat ihm alles wie nichts können anhaben. Oder er ist immer im Amt geblieben. Am Schluss hat er selber entschieden, wenn er will gehen. Und das hat es immer wieder gegeben, oder? Dass Bundesräte, es verträgt sehr viel, bis ein Bundesrat muss gehen. Und es verträgt eben auch in der Privatwirtschaft teilweise sehr viel, bis jemand muss gehen, wo so eine Firma leitet, die in der Verantwortung ist. Weil eben die Leute, entweder nicht wagen, um etwas zu sagen, oder wenn sie etwas sagen, dann, zum Schweigen gebracht werden. Ich glaube auch, also beim WEF hat es ja dann jetzt einen Wechsel gegeben, aber auch dort hat es schon früher Recherchen gegeben, wo Probleme in der Organisation aufgedeckt hat, auch im Führungsverhalten und so weiter. Und dort ist am Anfang auch nichts passiert. Also es gibt wahrscheinlich noch x weitere Beispiele, sowohl aus der Politik als auch aus der Privatwirtschaft. Und ja, vielleicht ist das so ein bisschen eine Schweizer Eigenheit, dass man alles immer so ein bisschen auf die die lange Bank schiebt. Und die andere Schweizer Eigenheit, zum einen weiteren Punkt nennen, ist, glaube ich, auch, dass man dann immer zuerst sagt, jetzt muss mega viel passieren, sofort und so schnell wie möglich. Und irgendwie 3 Monate später ist das alles wieder vergessen. Das ist halt auch eine grosse Parallele zu der CS-Krise, wo alle Parlamentarier gefunden haben, jetzt machen wir etwas, jetzt tun wir dann wirklich die UBS streng regulieren, jetzt lassen wir denen nichts mehr durchgehen. Ist es eine Weile her und unter anderem Parlamentarier von der SVP, die zu denen gehört haben, die extrem viele Vorstösse gemacht haben am Anfang, sind jetzt sehr stark auf der Seite, ja, nicht du best stark regulieren, weil sonst zieht die nach Singapur oder nach Dubai. Und ist eigentlich alles vergessen von den Gefahren, die die aktuelle Regulierung bedeutet.
Oder es sieht es zu Whistleblower, wo man unbedingt hat wollen, wo man nachher im Parlament hin und her und wie formuliert man es genau und am Schluss hat man doch nichts gehabt. Und wir sind immer noch gleich weit wie früher.
Du hast ja vorher mal gefragt, Philipp, was es für politische Konsequenzen könnte, müsste haben. Und jetzt sprichst du etwas an, Mario, was ich sehr zentral finde. Also wir sind ja unlängst hier von der OECD gerügt worden, weil wir zu wenig Schutz haben für Whistleblower in der Schweiz, also so gesetzliche Grundlagen. Und der letzte Anlauf ist ja nach langen Verhandlungen nachher gescheitert. Und ich finde, da würde dringend ein Handlungsbedarf bestehen, dass nicht im Prinzip das bei den Gerichten liegt, zum Aushandeln, inwiefern diesen Personen Unrecht da worden ist, sondern dass man da eine solide Grundlage schafft, dass es eben möglich wird, dass über Missstände, gerade im öffentlichen Bereich, mehr nachher bekannt wird. Also, dass sich die Leute mehr getrauen, da aktiv zu werden.
Ein zentrales Ding von der EU-Whistleblower-Gesetzgebung ist, dass man den Unternehmen die Pflicht gibt, sich damit zu beschäftigen. Und denen sagt, hey, schaut, ihr müsst einen Plan haben dafür, wie es bei euch laufen soll, wenn es Meldungen gibt. Also sie müssen Meldestellen machen und so weiter. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Natürlich, es macht das Leben komplizierter als Unternehmen. Aber es ist klar, wenn irgendwo etwas auftaucht, dann gibt es einen Weg, wo es dort hingeht und dann landet es an der richtigen Stelle und dann hat die Stelle wie auch ein bisschen eine Übung drin oder sollte sich bewusst sein, wie man dann mit so einem Problem umgehen muss. Dass nicht, wenn es dann mal passiert, jemand völlig Unerfahrenes oder Unerwartetes vor dem Problem steht und gar nicht richtig weiss, ja, was mache ich jetzt mit dem Missstand, der an mich herangetragen wird. Das würde ich also, am liebsten hätte ich es auch weg vom Tisch. Also ich, vielleicht, wenn ich jetzt nichts mache und wir schweigen einfach, dann ist vielleicht in 2 Jahren dann irgendwie weg. So.
Und gleichzeitig sollte man es schon nicht schönreden, weil das ist eine komplexe Ausgangslage. Also es gibt ja auch, es kann ja in diesem Bereich auch Missbrauch geben, oder? Also, dass Leute ungerechtfertigt nachher wie so quasi als Whistleblower auftreten. Aber dass es sich dann eigentlich wirklich faktisch um einen Arbeitskonflikt handelt, zum Beispiel. Also zwischen verschiedenen Protagonisten innerhalb von einem Amt oder von einem Unternehmen. Und das dann auseinanderzubändeln. Also, dass man sich nachher nicht plötzlich mit ganz vielen solchen Problemen auseinandersetzen muss. Das ist natürlich anspruchsvoll. Ja, dass man da eine gute Grundlage für das schafft.
Kann man vielleicht grundsätzlich sagen, dass wir in der Schweiz nicht eine besonders ausgereifte Verantwortungskultur haben?
Ich glaube, wir haben in der Schweiz vor allem so eine Art helvetische Kollektivdemenz, die einfach sehr schnell einmal einsetzt nach so Skandalen. Eben im ersten Moment finden alle, das geht gar nicht und jetzt muss etwas passieren. Und dann hat man es einfach sehr schnell wieder vergessen, sobald halt auch die Medienberichterstattung wieder abnimmt. Auch wir Medien am Anfang berichten wir immer gross darüber und dann ist es halt nicht so interessant, um noch die 7. Schraubendreher zu bringen, außer das passiert etwas Grosses. Und ich glaube, das ist auch ein grosser Teil vom Problem und gleichzeitig auch, eben, wenn man alles im Konsens entscheidet, wie man das ja in der Schweiz oft macht, dann kann man halt im Nachhinein auch leichter sagen, ja, es wäre nicht passiert, wenn man genau die Lösung genommen hätte, die ich vorgeschlagen hätte. Ich musste halt ein bisschen Abstrich machen, ich musste halt einen Kompromiss eingehen und darum ist das jetzt passiert und darum sind eigentlich alle anderen schon.
Ich finde ja und nein, Philipp. Also, ich glaube nicht, dass das ein ausschliessliches Schweizer Phänomen ist. Wenn ich an andere Länder denke, dann gibt es ja überall so grosse Skandale, und zwar sehr regelmässig. Und die Verantwortlichen, ja, für die hat es dann in vielen Fällen nachher auch keine Konsequenzen. Also, ich glaube nicht, dass das so ein Thema ist von unseren typischen Schweizer Eigenheiten. Aber etwas, was ich schon glaube, ist bei uns, wie zu wenig verankert, das ist so eine Rücktrittskultur, die irgendwie fehlt. Ich meine, ich habe es vorher gesagt, man hätte Maisano absetzen wollen und er hat einfach selber gesagt, nein, das wollte ich nicht und dann hätte er bleiben dürfen. Ich meine, das ist das allerbeste Beispiel. Und Auch der Waser, das habe ich vorher auch gesagt, der ist wirklich erst gegangen, wo es nicht mehr anders gegangen ist, wo er sich mit der Rikli überworfen hat. Und die drei Leute aus dem Spitalrat, die du jetzt vorher erwähnt hast, Mario, die sind ja auch erst jetzt nach dem Bericht gegangen, weil ich meine, wie irrsinnig werden das gewesen, wenn sie geblieben wären, jetzt wo man weiss, wo die Fakten auf dem Tisch sind, oder? Also dort finde ich, da wird teilweise sehr lange gezögert, bis man so individuelle Verantwortung benennt und die Benennung von dieser Verantwortung nachher auch Konsequenzen hat in Form von einer Demission.
Und warum ist das so?
Ja, vielleicht schon, also weil es auch schon politisch angelegt ist, oder? Dass wir so viele Instanzen haben, die irgendwie zusammenwirken, so viele Zahnräder, die ineinander greifen, auch auf den unterschiedlichen Ebenen. Also unser System ist ja eigentlich auch so gemacht für so eine Verantwortungsdiffusion, oder? Dass ganz viele unterschiedliche Leute mitwirken und ein Stück von der Verantwortung haben. Und vielleicht, also so kollektiv psychologisch, wenn du das so fragst, Philipp, wenn ich mir das jetzt so überlege, vielleicht spielt das auch in solchen Fällen nachher eine Rolle, oder? Dass man dann Mühe hat, ganz klar benennen, nein, und an dem bist du und du und du geschuld.
Verantwortungsdiffusion ist ein wahnsinnig schönes Wort. Findet ihr auch?
Es ist schön, aber es beschreibt ein nicht so gutes Phänomen.
Hat auch damit zu tun, dass wir einfach gerne Konsens haben, oder? Larissa hat es vorhin ein bisschen angesprochen. Wir haben nicht so gerne so richtig harten, offenen Konflikt. Was ja auch noch lustig ist im Land der direkten Demokratie.
Ja, also wir haben auch keine Koalitionsregierung, wo es eine klare Opposition gibt und eine Regierungspartei. Und das zieht sich nachher auch im Bundesrat rein. Im Bundesrat gibt es auch ganz, ganz wenig Rücktritt, einfach so, weil jemand etwas falsch gemacht hat oder so. Es gibt auch wenig so außergewöhnliche Demissionen in irgendeiner Form. Also, dass jemand so beschossen wird, dass er gar nicht mehr anders kann als zurücktreten, dass jemand entfernt wird aus dem Amt. Ja, das passiert eigentlich laufend. Und nachher, wenn es oben schon so ist, dass es dann in der weiteren Staatsebene unten dran auch so passiert, ist ja dann eigentlich auch nicht mehr überraschend. Und ich glaube schon, dass das etwas mit dem zu tun hat, dass man auch sagt, ja, die Macht von jedem Einzelnen ist beschränkt, der ganze Apparat funktioniert nur im Kollektiv und so, der Bundesrat regiert nur mit und es geht nur mit den Kantonen zusammen. Und dann, ja, am Schluss landet man dann bei so einer Zerfledderung von der Verantwortung.
Mehr Streit allein, weiss ich nicht, ob es effektiv für etwas bringen. Ich habe das Gefühl, es ist eine Gratwanderung. Oder in Deutschland ist ein bisschen eine Kultur, wo bei jedem kleinsten Skandal muss sofort jeder den Hut nehmen. Und das ist für die Stabilität jetzt auch nicht gerade förderlich. Also, ich glaube, ja, es bräuchte wahrscheinlich so einen goldenen Mittelweg. Auch das wieder.
Ein schweizerischer goldener Mittelweg.
Ich glaube, vorher war es Larissa, die so in einem Nebensatz gesagt hat, dass der Maisan jetzt weiter operiert in Italien. Warum geht das?
Ja, wieso nicht? Stand jetzt.
Das ist eine Frage für die italienischen Aufsichtsbehörden, ehrlich gesagt auch. Also wenn ich jetzt in Norditalien in so einem Gremium sitze, würde ich mit Interesse Schweizer Medienberichterstattung lesen und den Untersuchungsbericht.
Also apropos Gremium. Er sitzt ja jetzt auch noch in einer Ethikkommission, in einer regionalen, dort irgendwo in der Region Mailand, wo er jetzt tätig ist. Er ist ja Klinikdirektor dort und Professor. Echt das, was er vorher gemacht hat. Und zwar auch im genau gleichen Bereich, also mit dem experimentellen Ansatz, den er dort auch hat. Also, ist schon krass. Und wenn jetzt Schweizer Medien runteranrufen auf Italien und nachher fragen, ja, was weiss man denn eigentlich dort über seine Vergangenheit, dann ist man also sehr kurz abgebunden. Ich meine, es kann beides heissen. Es kann heissen, dass man findet, die Schweizer sollen, er macht einen super Job da, oder dass man findet, man will das jetzt mal ganz genau prüfen, was da rausgekommen ist und dann allenfalls Konsequenzen ziehen.
Also im Fall von Gran Montana schauen ja die Italiener sehr genau, was die Schweiz macht. Vielleicht schauen sie auch in dem Fall mal genauer an und ziehen dann ihre Konsequenzen.
Raffaella, du planst noch ein Podium zum Thema. Magst du schnell sagen, wenn und mit wem und ob man sich noch anmelden
kann? Ja, genau, weil auch unsere Rolle relativ zentral war in der Aufdeckung von dem Skandal. Wenn wir auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen darüber berichten und das Thema beleuchten, das haben wir auch in Form von einem Podium. Und zwar wird das am Mittwochabend, am 10. Juni stattfinden, bei uns vor Ort hier im Tamedia-Gebäude. Es gibt noch freie Plätze, weil wir noch gar nicht erst gross angefangen haben mit der Ausschreibung. Also man kann sich sehr gerne anmelden unter events@tamedia.ch mit dem Stichwort Maisano. Wir freuen uns, wenn viele Leute vor Ort kommen und mitdiskutieren bei diesem hochrelevanten Thema. Die Gäste auf dem Podium werden eine Mischung sein, eben einerseits mit dem journalistischen Background, also jemand aus unserem Rechercheteam, der den Fall öffentlich publik gemacht hat. Dann werden auch Vertretungen aus der Politik und der Spitallandschaft und von Patientenseite vor Ort sein.
Sehr gute Terminplanung auch, ist nämlich genau am Tag bevor die WM in Amerika losgeht. Danke vielmals fürs rege Mitdiskutieren. Raffaella Birrer, Mario Stäuble in Zürich. Auch dir, Larissa Rhein. Ist es noch gewöhnt? Weißt du noch, wie es läuft? Alles gut? Hast du dich gut gefühlt?
Danke, dass du jetzt doch noch nach dem Befinden fragst, nach deiner so ein leicht vorwurfsvolle Einstiegsfrage. Nein, es geht mir gut. Es ist alles tiptop. Ich bin froh, bin ich wieder da.
Sehr schön. Diese Folge vom Politbüro hat Sarah Spreit zusammen mit Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser, wir hören uns in einer Woche wieder. Habt's gut, bis bald, ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.